Das war ein mächtiges Bild, eine mächtige Wahrheit, die wir gerade gesungen haben. Da ist Gottes Gnade, da ist Gottes Güte. Und diese Güte jagt uns hinterher, Gott selber. Der, dem wir unser Leben gegeben haben, jagt uns hinterher, um uns mit seiner Güte einzuholen, mit seiner Gnade. Und es gibt eine Begebenheit im Lukas-Evangelium, in der Jesus vom Gnadenjahr gesprochen hat. Und dieses Gnadenjahr, das war etwas, das weit in das Alte Testament gereicht hat, ein eigentlich faszinierendes Gebot, das Gott seinem Volk gegeben hat, dass in jedem 50. Jahr alle Sklaven freigelassen werden sollten, alle Schulden erlassen sollten. Und es war ein Jahr des Neuanfangs. Ich lese aus Lukas 4, ab 16 bis 41. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gebracht. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden. Zerschlagene in die Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und aller Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift, dieses Wort erfüllt vor euren Ohren. Das angenehme Jahr, das Gnadenjahr des Herrn. Du und ich, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Wir leben in diesem Gnadenjahr. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Worte hörst, die ich hier gerade vorgelesen habe, die Jesus auf sich bezieht. Aber ich merke, es bringt etwas, es berührt mich. Und du kennst vielleicht diese Erfahrung, wir alle müssen nicht weit gehen, wenn wir in die Welt hineinschauen, vielleicht in unser eigenes Leben, und wir sehen so viel Schmerz um uns herum. Und dann hören wir diese Worte und irgendwie flüstern sie uns zu: Hey, das ist nicht das Ende der Geschichte. Den Armen frohe Botschaft, wer wünscht sich das nicht? Dass die Menschen, die in dieser Welt zu kurz gekommen sind, Menschen vielleicht, die du liebst, die vielleicht materiell oder geistig oder durch Umstände arm geworden sind, dass sie Hoffnung finden. Wer wünscht sich das nicht? Die zerbrochenen Herzens sind. Ey, das ist, jeder von uns kennt diese verbrannte Erde. Die macht vor niemandem von uns Halt. Diese zerbrochene Herzen. Und wenn wir sie bisher nicht kennengelernt haben, werden wir sie kennenlernen. Und das können Enttäuschungen sein, Verluste, Verletzungen, die man vielleicht nach außen gut verbergen kann, aber die Schmerzen im Innern. Das Gefangene Befreiung finden. Wir erleben es immer wieder, dass wir uns vielleicht verlieren in Gefangenschaft. Hey, es gibt Menschen, die wegen Jesus in Gefangenschaft sitzen. Zum Glück ist das bei uns nicht so. Aber vielleicht kennen wir diese innere Gefangenschaft, dass wir uns verlieren hinter Ängsten, hinter Schuldgefühlen, hinter Gewohnheiten, aus denen wir vielleicht keinen Ausweg sehen. Und dann die Blinden, von den Blinden ist hier die Rede, dass sie sehen werden. Wie oft tappen wir selber Irgendwie haben wir das Gefühl, dass wir von Dunkelheit umgeben sind. Wir wissen nicht, wohin führt uns der Weg, und wir suchen nach Orientierung und Klarheit und sehen uns danach, diese kennenzulernen. Und dann hören wir diese Zusage, dieses Wort vom angenehmen Jahr des Herrn, vom Gnadenjahr, ein Jahr der Gnade, ein Jahr, in dem nicht Leistung zählt, sondern ein Jahr, in dem ich aufgebaut werde, in dem Gott nicht mit mir abrechnet, sondern mich aufrichtet. Das ist das Gnadenjahr. Und ehrlich, ich sehne mich nach dieser Welt, nach diesem Gnadenjahr, mich darin wiederzufinden, darin zu Hause zu finden. Und ich bin mir sicher, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Und dann liest Jesus diese uralten Worte aus dem Propheten Jesaja, und ich kann mir richtig vorstellen, wie es still geworden ist im Gottesdienst, in der Synagoge, und alle Blicke auf Jesus gerichtet sind. Und die Menschen kannten diese Prophezeiung zur Zeit von Jesus. Sie haben sich danach gesehnt, sie haben darauf gewartet, dass sie in Erfüllung gehen. Und dann liest Jesus diese Worte, und dann rollt er die Schriftrolle zusammen und sagt: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Heute, sagt Jesus. Er sagt nicht, irgendwann wird Gott das tun. Er sagt auch nicht, hey, wir reißen uns jetzt nochmal zusammen und hoffen auf eine ferne Zukunft, in der das geschehen wird. Er sagt heute. Und du merkst, dass diese Sehnsucht dann einen Namen bekommt. Steht nicht mehr auf einer Schriftrolle, auf einem Blatt Papier. Er sitzt da mitten unter den Menschen und er sagt, heute hat sich dieses Wort erfüllt. Er bezieht das auf sich, Jesus, der mitten unter den Menschen gelebt hat und mit dem dieses Gnadenjahr, das angenehme Jahr begonnen hat. Und nochmals, du und ich, wir leben noch in diesem Gnadenjahr, ist uns das bewusst. Wie sieht dieses Gnadenjahr des Herrn aus? Wie sieht es praktisch aus, wenn diese Verheißung Wirklichkeit wird? Und diese möchte ich heute mit hineinnehmen in eine Begebenheit, die zu Beginn des Wirkens von Jesus gestanden hat, die dieses Gnadenjahr, die Zeit der Gnade eingeläutet hat. Und diese Begebenheit, ich muss dir ehrlich sagen, die hat den Stoff, anstößig zu sein, zu provozieren, uns in Unruhe zu versetzen, nicht die Welt, uns, seine Nachfolger. Aber zum Glück ist Jesus nicht auf unseren Applaus angewiesen. Jesus hatte eine Mission, er wollte den Menschen zeigen, wie der Vater ist. Und wo immer sich Menschen von dieser Wahrheit haben berühren lassen, ist das in die Anbetung übergegangen. Und diese Begebenheit, die steht tatsächlich zu Beginn seines Wirkens. Du kennst sie vielleicht, das ist die Hochzeit zu Kana aus Johannes 2, die Verse 1 bis 12. Und ich lese einfach mal, damit wir einen Überblick haben, diese Worte aus der neuen Genfer Übersetzung. Zwei Tage später, also unmittelbar vorher, geht voraus, dass Jesus Jünger beruft. Und dann kommt es eben zu dieser Begebenheit. Zwei Tage später fand in Kana, eine Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte: Ist das deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Luther übersetzt hier Weib. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte: Tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er ihnen: Tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon, es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, dann den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus mit seiner Mutter, seinen Brüdern, seinen Jüngern nach Kapernaum hinunter. Dort blieben sie einige Tage. Vielleicht ist es gut, wenn wir mal einige Stellen dieser Begebenheit entlang gehen. Warum ist das vielleicht auch eine Zumutung, das, was Jesus hier tut? Ey, viele der Wunder, eigentlich alle, die Jesus getan hat, dienten dazu, um Kranke zu heilen, um den Menschen Rettung zu bringen, um Besessene zu befreien. Aber hier geht es um ein Festproblem. Zwei Tage später fand in Kana, eine Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Also irgendwie fällt mir als erstes auf, dass Jesus und seine Mutter Menschen, Personen waren, die man gerne auf einer Feier haben wollte. Man wollte sie in seiner Gegenwart haben. Die Menschen haben ihre Gegenwart gesucht, offensichtlich. Warum Josef nicht dabei war, weiß ich nicht. Keine Ahnung, also die wahrscheinlichste Erklärung, der Mann war Zimmermann, musste vielleicht noch eine Baustelle fertig bauen, aber es hat zumindest der Frau und dem Kind ermöglicht, feiern zu gehen. Und irgendwie, muss ich ja auch ehrlich sagen, hat man den Eindruck, dass Jesus und seine Mutter nicht irgendwo griesgrämig in der Ecke sitzen. Oder Jesus, ich werde ein bisschen plakativ, nicht irgendwo die Feier als Gelegenheit nutzt, um den Menschen zu erzählen, wie verloren sie sind oder um zu missionieren. Irgendwie müssen wir das klarkriegen. Und das Ganze geht noch weiter. Während des Festes ging der Wein aus. Die waren am Feiern. Da war gute Stimmung. Und dann begegnen wir ihrem Problem. Der Wein ist ausgegangen. Und diese Begebenheit war eigentlich für die Ausleger schon immer ein Problem. Das erste Zeichen von Jesus geschieht nicht im Tempel, in der Erhabenheit, nicht in der Not eines Menschen, sondern bei einer Feier, Hochzeitsfeier. Und hey, der Wein hatte damals dieselbe Wirkung wie heute. Der war zerstörerisch, hat vielleicht Menschen zerstört. Die Menschen haben angefangen, blödes Zeug zu labern, nachdem die getrunken hatten. Die waren ordentlich am Feiern und das Vernünftigste wäre eigentlich gewesen zu sagen, hey Leute, macht mal langsam. Und aus menschlicher Sicht könnte man dann schon sagen, warum setzt Jesus seine Macht auf einer Hochzeitsfeier, auf einem Hochzeitsfest ein? Warum die Vermehrung dieses so zerstörerischen Getränks? Er hätte das Wasser in Brot verwandeln können. Es gab viele Hungrige zu der Zeit. Macht das nicht. Und irgendwie müssen wir dieses Bild überprüfen. Und genau diese Erwartungshaltung sprengt Jesus. Er lässt sich nicht in ein Schema pressen. Das erste Zeichen der Gnadenzeit beginnt auf einer Hochzeit. Beginnt damit, dass Jesus auf einer Hochzeit Freude schenkt. Und das ist doch irgendwo bemerkenswert. Das offenbart etwas vom Wesen Gottes. Er hält ihnen keine Bußpredigt, keine Demonstration, irgendeiner Macht, sondern ganz konkret, er rettet eine Hochzeit. Er rettet eine Form, ein Brautpaar davon, sich zu schämen. Und er nimmt sich eines Problems an, das für vielen von uns vielleicht zu klein wäre, um es zu Jesus zu bringen. Und weißt du, genau darin liegt der Trost, dass wenn sich Jesus sogar um fehlenden Wein kümmert, wie viel mehr kümmert er sich um die Dinge unseres Lebens, die vielleicht in unseren Augen zu klein erscheinen, um sie vor Gott zu bringen. Aber hey, du darfst dir sicher sein, es gibt nichts, das es nicht wert ist, vor Gott gebracht zu werden. Und Maria, die Mutter von Jesus, bringt diese ganz alltägliche Sorge zu Jesus, der Wein ist ausgegangen. Nicht Krankheit, nicht Krieg, nicht Hungersnot, Wein. Und ich finde es krass, dass Jesus dieses Anliegen nicht zurückweist. Er weist das nicht zurück und er stellt sich irgendwo dazu. Und vielleicht muss das heute jemand hören. Es gibt nichts in deinem Leben, das zu klein wäre, um vor Jesus gebracht zu werden. Keine Sorge, kein Konflikt, keine Einsamkeit, die er nicht sieht, keine Rechnung, die du vielleicht nicht bezahlen kannst, die Angst vor der Zukunft, die Müdigkeit, die sich vielleicht in dein Herz gefressen hat. Nichts davon ist zu klein, als dass es nicht vor Jesus gebracht werden kann. Und noch ein Gedanke dazu, dass Maria diese Bitte vor Jesus, ihrem Sohn, ablegt. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Ey, Maria muss eine faszinierende Frau, eine faszinierende Mutter gewesen sein. Sie nimmt Anteil an diesem Problem des Hochzeitspaares und möchte sie nicht in Verlegenheit bringen. Und auch da vielleicht die übliche Reaktion einer Mutter wäre gesehen, es reicht jetzt, macht langsam. Ich habe genug getrunken, Zeit einen Gang zurückzuschalten. Aber sie geht mit diesem Problem zu Jesus. Sie wusste, und vielleicht hinkt dieser Vergleich jetzt, aber ich stelle mir das ein bisschen so vor, stell dir vor, du bist auf einer Feier und dann merkst du, der Wein geht aus und dann fällt dir nichts Besseres ein, als bei unserem Gemeindeleiter Martin Krämer anzurufen und sagen, ey Martin, wunderbare Stimmung hier, aber der Wein ist ausgegangen, kannst du nicht irgendwas machen? Ganz dünnes Eis. Ich könnte mir vorstellen, was das Thema der nächsten Predigt wird. Aber irgendwie wirkt das so. Maria geht mit diesem Anliegen zu Jesus und sagt, die haben da ein Problem. Und Jesus erwiderte, ist das deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Maria kannte ihren Sohn. Sie wusste das. Sie, die in ihrem Herzen alles über Jesus, was um Jesus geschehen ist, aufbewahrt hat, sie wusste, vielleicht hatte sie ein Gefühl dafür, dass die Zeit jetzt reif war für den Dienst von Jesus. Und wir wissen nicht, in welchem Stil Jesus das zu seiner Mutter gesagt hat. Ist das deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Vielleicht hat er das mit einem Lächeln gesagt, im Wissen darum, dass er wusste, was geschehen wird. Vielleicht hat er sie auch wirklich angefahren, aber irgendwie ist Maria nicht beleidigt. Sie kennt ihn. Sie weiß, wenn sie diese Bitte vor ihrem Sohn ablegt, wird etwas geschehen. Und diese Sicherheit strahlt sie aus, dieses Vertrauen zu Jesus, indem sie sagt, da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. Tut, was immer er euch befiehlt. Und dann geht es weiter. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser. Und er kostete davon und es war zu Wein geworden. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Es scheint wichtig gewesen zu sein, dass wir erfahren, wie viel das war. Wie viel Wein Jesus hier gemacht hat. 6 Krüge, als selbst wenn jeder zwischen mindestens 80, zwischen 80 und 120 Liter, dann hat Jesus hier zwischen 480 und 700 Liter Wein gemacht. ey, Gott ist niemand, der griesgrämig auf dich herabschaut. Hier offenbart Jesus tatsächlich einen Wesenszug Gottes, der darin besteht, dass er großzügig ist. Gott ist großzügig. Glaubst du das? Glaubst du, dass wirklich Gott großzügig auf dein Leben herabschaut, weil du sein Kind bist, weil du dein Leben bei ihm festgemacht hast? Und manchmal ist es wirklich schwer zu fassen bei all dem, was uns an Schwerem im Leben begegnet. Aber es bleibt diese Wahrheit, dass Gott großzügig ist. Er begegnet dir großzügig und danach darfst du dich aufstrecken, dich danach sehnen, sie zu erfahren und ihn bitten, dass er dir diese Großzügigkeit vor Augen führt. Er wird das tun. Und nicht nur das, es geht sogar weiter. Nochmal als Erinnerung, Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser, sie füllten sie bis zum Rand, dann sagt er ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß, bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon und es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht haben, hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an. Und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Ich stelle mir das so richtig bildlich vor, wie verdattert der Bräutigam geschaut haben muss, als der Küchenchef zu ihm kommt und sagt, ey du Dödel, was stimmt mit dir nicht? Jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den guten Wein an, den weniger guten. Und wenn die dann reich getrunken haben, dann den weniger guten. Du hast den besseren Wein bis zum Schluss aufbewahrt. Warum ist das von Bedeutung? Der Wein, den Jesus produziert hat, den Jesus verwandelt hat, gemacht hat, der war nicht nur ausreichend, sondern er muss außergewöhnlich gut gewesen sein. Das spiegelt hier der Küchenmeister wieder. Und man könnte ja auch nochmal innehalten und sagen, hey, wenn Jesus Wasser schon nicht in Brot, sondern in Wein verwandelt, dann hätte es doch gereicht, wenn es einfach nur ein Wein gewesen wäre. Aber hier wird tatsächlich betont, es ist ein guter Wein. Und ich finde es faszinierend, dass Gott sich für solch ein Detail Zeit nimmt. Das berührt irgendwo in dieser Begebenheit. Und noch etwas berührt. Jesus hätte das Problem anders lösen können. Er hätte gerade genug Wein schaffen können, damit die Feier irgendwie weitergeht. Und er hätte einfach nur eine zweckmäßige Lösung wählen können, aber er macht das nicht. Und darin spiegelt sich etwas vom Herzen Gottes. Ey, wir haben einen Gott, der Sonnenaufgänge schafft. Wir haben einen Gott, der den Sternenhimmel gemacht hat, der so wunderbar ist. Wir haben ein Gott, der die Musik erfunden hat, die Kunst, Lachen, Freundschaft, Liebe, Gemeinschaft, Schönheit um uns herum. Er hat seine Schöpfung, das Leben, in das er uns hineingestellt hat, vollgestopft mit Schönheit, mit Faszination, mit Erhabenheit. Und warum hat er das gemacht? Es ist sein Wesen. Wir hätten nichts vermisst, wenn es nicht so wäre. Wir hätten nichts anderes gekannt. Aber Gott entscheidet sich in seiner Güte, seine Schöpfung mit Wunderbarem zu füllen, mit so wunderbaren Dingen, und er macht das nicht für irgendjemand, er macht das für dich und mich. Und auch daran erinnert uns diese Begebenheit, die sich hier auf dieser Hochzeit abspielt. Manchmal stehen wir vielleicht in der Gefahr, so zu leben, und das kenne ich selber aus meinem eigenen Leben, dass alles Schöne vielleicht irgendwie verdächtig ist. Und so, als ob man sich vor jeder Freude, auch für jede Freude rechtfertigen muss, aber das, was Jesus hier in Kana tut, das erzählt uns eine andere Geschichte. Jesus schämt sich nicht für die Dinge, die er geschaffen hat und die er in unser Leben hineingegeben hat. Er ist Gast bei dieser Hochzeit. Er sitzt mit den Menschen am Tisch. Er nimmt teil an ihrer Freude und er bewahrt sie. Und das möchte er immer noch tun. Und dann ist da dieses Detail, das wir auch erfahren. In der Nähe standen diese 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Das könnten wir leicht überlesen, Das sind keine gewöhnlichen Krüge. Diese Krüge stehen, haben dazu gedient für die Juden, um die Reinheitsvorschriften, die Gott ihnen durch das Alte Testament gegeben hat, zu erfüllen. Dieser alte Bund, in dem Jesus, in dem Gott seinem Volk die Gebote gibt, die sie immer wieder daran erinnern, Gott ist heilig und der Mensch braucht Reinigung. Dazu haben diese Gefäße gedient. Und das war so, wer mit bestimmten Dingen in Berührung gekommen war, musste sich waschen. Vor dem Gottesdienst, vor bestimmten Mahlzeiten, vor den Handlungen. Wasser hat eine wichtige Rolle gespielt, weil sie eben diese Reinheit symbolisiert hat, die nötig war und den Menschen daran erinnert, hey, zwischen dir und Gott steht etwas. Du hast Reinigung nötig. Und genau diese Krüge nimmt Jesus. Nicht die normalen Wasserkrüge. Keine Vorratsgefäße. Er nimmt diese Reinigungsgefäße und das ist kein Zufall. Warum? Diese Krüge stehen für das Gesetz. Sie stehen dafür, dass Menschen immer wieder neu anfangen müssen, dass der Mensch sich waschen muss, immer wieder reinigen, immer wieder feststellen, hey, es hat doch nicht gereicht, es reicht nicht. Diese Gefäße nimmt Jesus und ich finde es auch erstaunlich, dass wir nicht davon erfahren, dass Gott neue Krüge nimmt. Er nimmt die alten und dann tut er etwas Gewaltiges. Er verwandelt das Wasser, das in sie hineingegossen wird, in Wein. Und letztlich erfüllt er damit die Prophezeiung. Die Zeit des bloßen Waschens ist zu Ende. Sie geht zu Ende. Es beginnt die Zeit der Gnade. Die Zeit, in der wir wissen dürfen, dass das Gesetz nur zeigen konnte, was falsch ist. Es konnte Dinge ordnen, aber es konnte die Menschen nicht neu machen, nicht erlösen. Es konnte keine Freude schenken. Und genau dieses Symbol nimmt Jesus. Und damit wird auch deutlich, Jesus verachtet das Gesetz nicht. Er ist nicht gekommen, um das Gesetz zu zerstören. Er zerschlägt diese Krüge nicht, sondern erfüllt sie mit etwas Neuem, mit etwas Lebendigem. In Matthäus 5, 17 bis 18 sagt Jesus, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Das Gesetz hat immer auf Jesus hingewiesen. Das Wasser der Reinigung weicht und erfüllt das mit Wein, das in dieser Begebenheit für die Freude steht. Und letztlich ruft uns das entgegen, hey, aus Gesetz wird Gnade. Jesus läutet dieses angenehme Jahr, das Jahr der Gnade, die Gnadenzeit ein. Und damit wird etwas praktisch aus Pflicht, aus einer reinen Pflichterfüllung des Gesetzes, wird Beziehung. Wir leben eine Beziehung zu unserem Herrn. Aus Angst, mit der man immer unter dem Gesetz stand, wird Freude. Und dann wird auch deutlich, dass mit Jesus das Ziel erreicht ist. Römer 10, Vers 4, denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Jesus nimmt diese alten Gefäße, die den Menschen darauf hingewiesen haben, hey, du bist weit entfernt, da steht etwas zwischen dir und Gott. Du hast diese Reinigung nötig. Er nimmt das und füllt es mit Wasser und strahlt aus und sagt, jeder, der an mich glaubt, der wird für gerecht erklärt. Und dieser Wein weist noch auf etwas Größeres hin. Monate später, dieser Abend, an dem Jesus den Kelch nimmt und diese Worte sagt, die wir auch heute wieder hören werden, wenn wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Dieser Kelch ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Dieser Bund, dieser Kelch, ist der neue Bund besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das, was Jesus hier auf dieser Hochzeit tut, setzt schon den Blick auf Golgatha frei. Das Kreuz steht im Hintergrund und letztlich steht dieser Wein für das Blut von Jesus, das er vergießt. Und es ist gut, wenn wir hier auch nochmal innehalten und uns daran erinnern, wenn wir heute das Abendmahl miteinander feiern, dann erinnern wir uns daran, dass wir in dieser Zeit der Gnade leben, dass das Gnadenjahr des Herrn über uns angebrochen ist Und es ist gut, wenn wir uns auch nochmal daran erinnern, dass Würdigkeit nicht bedeutet, fehlerlos zu sein. Wenn das Würdigkeit meinen würde, dann müsste heute der Platz vor diesem Tisch leer bleiben. Dann dürfte niemand von uns kommen. Auch nicht Petrus, nicht Johannes, nicht Paulus, erst recht wir nicht. Der Zusammenhang ist entscheidend. Als Paulus diese Worte der Würdigkeit gesprochen hat, die notwendig ist, um das Abendmahl zu nehmen, haben die Christen in Korinth das Abendmahl auf eine Art und Weise gefeiert, die die Armen beschämt hat und die Gemeinschaft zerstört hat. Die Reichen Abend gegessen und reichlich getrunken, während andere leer ausgegangen sind. Und es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass Paulus nicht Menschen kritisiert, die sich ihrer Sünde bewusst sind, sondern die, die das Wesen des Abendmahls, das, was darin geschehen ist, missachten. Nicht unsere Vollkommenheit, nicht unsere Frömmigkeit, nicht unsere Leistung macht uns würdig. Würdig macht uns allein Jesus. Und dieser Tisch des Herrn, zu dem wir heute kommen werden, ist nicht die Belohnung für die Starken. Es ist die Nahrung für die Hungrigen, für die Menschen, die nicht alles im Griff haben, für die Menschen, die Gnade brauchen, du und ich. Und wer zum Abendmahl kommt und sagt, Herr, ich brauche dich, ich kann ohne deine Vergebung nicht leben, nicht bestehen, ich vertraue mich dein Blut an und nicht auf meine Leistung, ich vertraue nicht auf meine Leistung, der kommt nicht unwürdig, der kommt würdig. In Johannes 10, Vers 10 spricht Jesus davon, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss, in Fülle haben. Leben in Fülle, ey, und vielleicht fällt es schwer, das immer zu greifen, gerade wenn im Leben, in den persönlichen Umständen, so viel Schweres geschieht. Aber das ist die Zusage, die Jesus über unser Leben macht. Und weißt du, vielleicht liegt darin auch die eigentliche Herausforderung, weil wir, so geht es mir, viel leichter an die Strenge Gottes glauben als an seine Güte. Weil wir viel leichter seine Forderungen leben wollen als seine Freude. Weil es vielleicht leichter ist, dass wir für ihn etwas tun, statt immer wieder in dem anzukommen und zu ruhen, was er für uns getan hat. Und diese Geschichte, wie Jesus hier ein Fest rettet, wie er Freude und Fülle ganz praktisch bewirkt, die erinnert uns immer wieder daran, dass Gott das auch in unserem Leben tun möchte. Er offenbart uns, es ruft uns zu, schau, was für ein Wesen dein Herr, bei dem du dein Leben festgemacht hat, womit er in dein Leben hineinstrahlen möchte. Und der letzte Gedanke, tut, was immer er euch befiehlt. Das sind die letzten Worte, die Maria im Matthäusevangelium spricht. Tut, was immer er euch befiehlt. Weißt du, wir müssen nicht alles verstehen und wir müssen auch nicht jede Frage beantworten können. Wir folgen Jesus und wir bleiben ganz dicht hinter ihm. Und während wir das tun, tun wir alles, was er uns befiehlt. Und auf diesem Weg, dem wir das tun, erfahren wir dieses Gnadenjahr des Herrn, erfahren wir die Gnade, die er über uns ausgegossen hat. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du das Gefühl, du stehst vor leeren Krügen und du darfst sie zu Jesus bringen, dass er sie füllen möchte. Vielleicht geschieht das nicht im selben Moment, aber er wird hineinwirken. Er geht an die leeren Krüge unseres Lebens nicht vorbei. Er hat immer noch die Sehnsucht, es in Wein zu verwandeln, in Fülle, in etwas, das uns trägt und auf das hinweist, was er getan hat. Und wenn wir uns auf dieses Gnadenjahr besinnen, wenn wir es uns immer wieder daran erinnern, es lebendig werden lassen, dann wird etwas geschehen, das uns tatsächlich die Botschaft des Liedes, das wir zu Beginn gesungen haben, auch immer wieder praktisch vor Augen führt. Dass Gott, dass wir erfahren und die Erfahrung machen und erleben, dass Gott uns in seiner Güte nachjagt. Wenn wir diese Erfahrung machen, wird das in die Anbetung führen. Diese Worte enden damit, diese Begebenheit, dass die Jünger, die mit Jesus waren, dieses Wunder sehen. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Wann immer Jesus etwas in unser Leben hinein etwas tut, wird uns das in die Anbetung führen. Und das ist etwas Wunderbares. In diesem Sinne wünsche ich uns ein gesegnetes Abendmahl, ein gesegnetes Kommen zum Abendmahl.